Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Raw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermom-Coaching-Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. Heute geht es um ein Tabuthema, über das ich schon mal gesprochen habe, das aber unbedingt immer wieder Aufmerksamkeit von uns braucht. Mom-Shaming oder auch Müttermobbing. Vielleicht hast du es selbst schon erlebt, dass du einfach so be- oder verurteilt wirst von Menschen, Fremden, aber auch von Familie und Freunden. Für deinen Erziehungsstil, für deine Entscheidungen als Mutter oder für den Umgang mit deinem Kind. Dass Menschen sich das Recht herausnehmen, dich einfach so zu bewerten, nur weil du Mutter bist. Was aber macht denn das mit uns Mamas, wenn unsere Kompetenzen in Frage gestellt werden? Wenn uns ständig von außen das Gefühl vermittelt wird, wir hätten wieder was falsch gemacht oder wären vielleicht nicht gut genug? Diesen Fragen widmet sich Autorin und Familientherapeutin Katharina Pommer in ihrem brandneuen Buch Stop Mom-Shaming – Miteinander statt Gegeneinander. Wie Mütter sich gegen Besserwisserei, ungebetene Ratschläge und ungerechtfertigte Kritik zur Wehr setzen, für mehr Gelassenheit und Selbstbewusstsein. Katharina ist selbst Mutter von 5 Kindern und hat oft genug selbst erlebt, wie verletzend und ja sogar traumatisierend Müttermobbing sein kann. In unserem Gespräch gibt sie sehr offen Einblicke in ihre eigenen Erfahrungen und erzählt, was wir alle gemeinsam tun können, um Mom-Shaming zu stoppen und auch gesellschaftlich einfach Veränderung herbeizuführen. Ein sehr spannendes und bewegendes Interview. Alle Infos zu Katharina und ihrem brandneuen Buch Mom-Shaming findest du wie immer verlinkt in den Shownotes. Schön, dass du da bist. Deine Mastermom, Ruth.
An diesem schönen Herbstnachmittag haben wir uns per Zoom getroffen.
Ja, schön. Ich freue mich
dabei. Ich mich auch. Und wir quatschen über das Thema Mom-Shaming. Super. Du bist ja auch Mama, ne? Von 2 Kindern?
Ich bin Mama von 2, genau. Ja. Der eine wird morgen 8 und die andere ist 5. Das heißt, ich stehe mit einem Fuß in den Geburtstagsvorbereitungen.
Oh, das ist super. Und ich finde es ja immer so schön, wenn die Mama auch beglückwünscht wird am Geburtstag des Kindes. Ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich denke da immer an den Tag der Geburt zurück. Und dann kommen wieder die ganzen Erinnerungen. Und dann nerve ich meine Kinder immer, indem ich erzähle, oh, jetzt habe ich gerade die erste Wehe bekommen. Und jetzt ist die Fruchtblase geplatzt. Und die Mama, ich weiß.
Ja, ich beschenke mich tatsächlich jedes Jahr mit einem großen Blumenstrauß. Also den kaufe ich mir selbst, weil ich einfach finde, wenn ein Kind geboren wird, wird die Mama dazu geboren und die hat einfach auch verdient, dass die an diesem Tag gefeiert wird.
So ist es, da sind wir einer Meinung.
Aber zum Thema Mom-Shaming passt der Kindergeburtstag eigentlich eh schon ganz gut, weil tatsächlich ich das auch so ein bisschen verfolgt habe auf Instagram und tatsächlich auch bei mir selbst, ja, diese Erwartungen, die es an die Mama gibt für einen Kindergeburtstag. Ja, also was man da zu tun hat, abzuliefern hat, wie das zu sein hat und welcher Druck da tatsächlich unter Müttern schon entstanden ist und man sich tatsächlich oft schlecht fühlt, wenn man dem nicht entspricht oder das nicht abliefern kann oder will, ja. Finde ich ganz erstaunlich. Es ist eine sehr spannende Entwicklung, die es da gibt.
Ich habe letzte Woche, meine große Tochter ist schon 20 und die schaut sich gerade Beverly Hills Housewives an. Ja, so eine amerikanische Reality-Show mit ganz, ganz reichen Mamis. Und sie hat gesagt, Mama, das musst du dir anschauen. Die hat eine Geburtstagsparty für ihre 4-Jährige für $60.000 geschmissen. und die Mütter sind zusammengesessen und haben gesagt, ja, das machen wir auch. Die Geburtstagsfeiern in Beverly Hills nehmen ein Ausmaß an, das kann schon mal schnell 5- oder 6-stellig werden. Und das passt jetzt zu dem, was du gesagt hast, ne? Also dieses Betteln gegenseitig. Und ich meine, Mom-Shaming ist ja so ein ganz breiter Begriff. Ich habe das in meinem Buch echt aufgeschlüsselt und mir ist dabei aufgefallen, wie unfassbar weitläufig dieser Begriff ist, also was alles unter Mom-Shaming fällt. Also einerseits fangen wir mal an bei den kritischen Kommentaren, bei den negativen Blicken, beim Augenrollen, beim was du impfst nicht. Im Spielplatz steht eine Mama da und die sagt, ich habe ja Kaiserschnitt mein Kind entbunden, habe Fläschchen gegeben, habe es gleich nach 8 Wochen nach dem Mutterschutz in die Kita gebracht und impf voll durch. Und daneben steht eine Mama, die sagt, oh mein Gott, Hausgeburt habe ich gemacht, ich still noch immer, das Kind ist 3, ich bin absolute Impfgegnerin und mein Kind kommt niemals in die Kita. Und dann haben wir schon diesen Zündstoff, die 2 Kinder spielen total entspannt in der Sandkiste miteinander, weil denen ist ja das völlig gleichgültig, die können sich ja noch mit einer weißen Fläche begegnen und drauf rummalen und sich kennenlernen, aber bei den Mamis fängt es dann an und dieses... Das ist das eine, ja. Und das andere ist, was mir viele Frauen berichtet haben jetzt in meiner Praxis, die habe ich jetzt seit 17 Jahren als Familien- und Bindungstherapeutin. Und da sagen ganz viele, naja, sie haben Mom-Shaming auf der Ebene auch erlebt, dass der Partner beispielsweise ständig kritisiert, dass gestillt wird. Ja, oder die Schwiegermutter, das ist so der Klassiker.
Der Klassiker, ja.
Sagt, mein Gott, jetzt verwöhn's nicht so und aus meinem Buben ist auch was worden und was tust denn so umeinander scheiß da doch jetzt mal nix, ne? Also die Kinder werden ja alle groß und lass ihn doch mal schreien oder wie auch immer, sind so diese Stereotype. Mhm. Und dann gibt's aber auch Mom-Shaming, was mir viele berichten im Beruf. Und das ist auch ganz spannend, dass nur 30% aller Mütter kehren wieder in Vollzeit zurück. 70% arbeiten in Teilzeit oder in irgendwelchen anderen Berufen. Nur 4% trauen sich zu gründen und kaum eine Frau bekommt von den meist männlichen Investoren Gelder. Also diejenigen Frauen, die dann in den Job zurückkehren, machen es meistens auf 450-Euro Basis oder eben Teilzeit und werden dann, ist nicht selten, berichten sie davon, von den Personalern auch ganz subtil über Jahre hinaus gemobbt, weil die Personaler unter vorgehaltener Hand sagen, naja, das kostet uns einfach zu viel. Ja, einer hat einmal so anonym, wollte er bleiben, gesagt, das ist dieses Hausfrauenbecken, das einfach so aussortiert werden muss. Und das ist aus meiner Sicht massives Mom-Shaming, wirtschaftliches Mom-Shaming. Es gab jetzt im Juli gerade eine Bertelsmann-Studie, die rausgekommen ist, dass Frauen, sobald sie Mütter werden, auf 40% ihrer Einnahmen verzichten und wenn du 2 oder mehr Kinder hast, auf 70%.
Das ist ein Wahnsinn.
Das ist der Wahnsinn, oder?
Ja, das ist tatsächlich, habe ich meine Diplomarbeit über das Thema geschrieben, Geld und Partnerschaft und wie Frauen in die Armutsfalle geraten. Und das ist einer der großen, wirklich großen Fallen. Und zwar selbst dann, ich habe erst gestern mit einer Freundin darüber gesprochen, die nach einem Jahr jetzt zurückkehrt in den Job, also das ist ja eh relativ schnell eigentlich, und natürlich Teilzeit beginnen muss, weil sie einfach keine Kinderbetreuung hat in dem Jahr, in dem Alter. Und die kriegt halt jetzt irgendeine Tätigkeit, ne? Also nicht das, was sie vorher hatte, sondern irgendwas downgegradetes, so quasi Hilfsjob, aber du hast ja eh deinen Job wieder. Und da müssten bei uns allen eigentlich ganz laut ständig die Alarmglocken läuten, ja.
Du, Ruth, so toll. Genau das ist es nämlich. Und ich habe gesagt, da kann man nicht zuschauen. Es gibt kein einziges Buch, gab es jetzt vor meinem über Mom-Shaming, dass das jetzt auch mal so in die breite Masse gestreut hat. Und ich bin echt froh, dass da jetzt auch so viele Zeitungen drüber berichten. Weil das ist ein Tabuthema. Und der Mainstream denkt immer noch, oder die Antwort, was auch Mom-Shaming ist, naja, wenn man ein Kind haben will, dann ist es halt so. Man kann nicht alles haben. Und wenn man dann als Mama sich einmal beschwert oder sagt, pff, das ist aber schon anstrengend, na, du wolltest es doch so, ist die Antwort. Das wird so niedergeschmettert oft, diese völlig berechtigten Fragen, die man stellen muss. Ich meine, Richard David Brecht hat den Vorschlag in Deutschland bei uns gemacht, bedingungsloses Grundeinkommen. Wenn ich mir die Frauen anschaue, die beispielsweise alleinerziehend sind, in München, in Großstädten wohnen, das macht einen Riesenunterschied, ob du dir eine Wohnung leisten kannst mit einem kleinen Garten oder einem Balkon mit Kindern oder irgendwo eben ohne Balkon oder Garten lebst. Und das wird dazu beitragen. Ne? Das wird einfach echt helfen, vor allem wenn wir bei Alleinerziehern anfangen, die über 60% leben unter der Armutsgrenze. Das musst du
Ja, und es geht ja noch weiter. Also ich glaube, man muss es wirklich noch größer sehen. Frauen, die ihre finanzielle Eigenständigkeit verlieren durch die Geburt eines Kindes, ja, haben ja auch in der Partnerschaft nicht mehr wirklich eine Wahlmöglichkeit. Also wie viele Frauen müssen dann in Beziehungen bleiben, einfach weil es ökonomisch nicht anders geht?
Genau.
Oder dann im Alter, weil wir leben ja nicht, es gibt ja eine Zukunft auch noch, ja, die dann im Alter draufkommen, hoppala, meine Pension beträgt ohne die meines Mannes leider nur 400 Euro, da kann ich nicht überleben, ergo muss ich bei diesem Mann auch bleiben. Ja, also das ist ja wirklich ein ganz großes strukturelles Thema.
Genau so ist es. Und das muss natürlich auch mal angesprochen werden. Was ich beobachtet habe, Rudi, ist, dass viele Frauen schweigen und das gar nicht erzählen. Sie haben sich damit abgefunden und denken, also nehmen auch gar nicht mehr wahr, dass es Momshaming gibt. Sie haben sich einfach mit dieser Situation hingegeben und sagen, naja gut, was soll ich mir anderes machen? Oder sie sind extrem erschöpft und müde, weil sie das Gefühl haben, sie kämpfen immer wieder gegen dieselben Mühlenräder. Und manche sagen auch, mir hört ja eh keiner zu. Ich werde sofort abgewürgt mit diesem berühmten Satz, naja, wenn du halt Mutter bist, ist es halt so. Ne? Also das kann ja jede Mama auch ein Lied davon singen, wenn sie so nach 2 Wochen nicht schlafen können, weil das Kind gerade die ganzen Nächte Fieber hat oder Zähne bekommt oder trinkt oder geboren wurde. Wenn man sagt, boah, ich kann nicht mehr. Und das Umfeld sagt, nein, du solltest doch glücklich sein und hast ja ein Kind und sei froh und reiß dich zusammen. Ne? Also wir haben auch immer mehr Frauen, die unter Depressionen leiden und immer mehr Mütter vor allen Dingen und auch Mütter, Burnout leiden. Und dann hört man den bekannten Satz, na bist ja eh nur zu Hause. Und ich habe das im Buch mit dem Lockdown jetzt beschrieben und gleichgesetzt, weil auch Mütter sind in einem mütterlichen Lockdown nach der Geburt beispielsweise. Da kannst du nicht mehr einfach so auf eine Party, in ein Restaurant, in ein Kino, in ein Theater. Da bist du mal wirklich einfach mal auch ein bisschen abgeschottet von der Welt. Oder wenn das Kind jetzt mal 3 Wochen die Windpocken, Feuchtblattern hat.
Feuchtblattern, der Klassiker, ja.
Der Klassiker, na, da gehst du halt jetzt einmal 2-3 Wochen nicht raus. Und das wurde immer so, ist ja selbstverständlich. Aber jetzt, denke ich, ist die ganze Welt sensibilisiert drauf, was das eigentlich bedeutet. Dass es nicht so romantisiert werden darf, das nur zu Hause sein. Das ist für die Seele anstrengend, für die Psyche, aber eben auch körperlich natürlich extrem anstrengend. Ja, wenn du dann nur in diesen 4 Wänden rumlaufen kannst.
Absolut. Und dann kommt noch dazu, dass so viel unsichtbare Arbeit passiert. Ich habe mir das heute erst gedacht, ich habe heute für meinen Sohn, der hat morgen eben Geburtstag, der muss ein kleines Fotoalbum mitbringen über seine 8 Lebensjahre und ich habe mich dann hingesetzt und habe gebastelt. Das hat ungefähr in Summe eine Stunde gedauert und ich habe gedacht, okay, das ist jetzt eine Stunde Arbeit. Natürlich kommt da was raus, das ist schön, das ist fein. Aber für die Welt da draußen hat es keine Bedeutung. Ja, das heißt, die Bedeutung hat es für mich und für meinen Sohn, aber für das Außen hat es keinen Wert. Und wir Mütter machen so viele solche Dinge, die fürs Außen keinen sichtbaren Wert haben. Ja, und das ist für mich auch noch immer so ein ganz großes Fragezeichen. Wie schaffen wir es, den Müttern mehr Respekt, mehr Wertigkeit für ihre Arbeit einfach zu geben? Geht das wirklich nur monetär? Geht es auch anders? Wie tun wir? Hast du da eine Antwort gefunden, also, Katharina?
Ich finde es toll, dass du das ansprichst, weil also mir fällt da jetzt der Wiener Psychiater ein, Dr. Bonelli, der hat gesagt, dass das Zuhause kühlt aus, weil die Frauen nur draußen Anerkennung bekommen. Also die Heime kühlen aus. Und das ist schon auch was ich in meiner Praxis beobachte, dass Frauen sagen, hey, ich kriege überhaupt keine Anerkennung, ich mache urviel und unterm Strich ist es immer nicht gut genug oder zu wenig. Und Anerkennung ist ein menschliches Grundbedürfnis. Das ist total wichtig für einen Menschen, um sich wohlzufühlen, um glücklich zu sein, um erfüllt zu sein. Und es ist einfach eine Realität, dass im Jahr 2020 oder im 21. Jahrhundert der Wert eher an Leistung gemessen wird, die auch finanziellen Lohn bringt, beispielsweise. Ne? Also das ist jetzt eine Klasse, je mehr du verdienst, na, umso mehr bist du auch wichtig. Ja? Also umso mehr leistest du auch. Eine Frau, eine Mama, wenn sie zu Hause ist, hat kein Einkommen. Das heißt, sie ist ja in der Abhängigkeit. Und dann kann man ja einer Frau sagen, da gehst halt mitarbeiten, aber sie muss immer etwas auch opfern. Natürlich auch der Vater, ja. Also ich will das jetzt gar nicht schmälern. Und weil ich oft gefragt, wann bin ich Dad-Shaming, gibt's auch. Ja, gibt's auch. Aber ich bin eine Frau, ich bin eine Mutter, ich habe jetzt über Mütter geschrieben. Hm. Das ist mal am nächsten, einfach persönlichsten. Und die Frau, also viele Frauen sehen sich eher in der gezwungenen Rolle dann etwas Anerkennung zu bekommen, indem sie etwas tun. Ja, entweder sie engagieren sich dann, kennst vielleicht diese ganz engagierten Mütter im Elternbeirat, ja, die dann wirklich so bis 11 bei der Sitzung sitzen, da war ich immer fasziniert davon und über, also ich will es jetzt nicht schmälern, aber sich halt extrem exzessiv um den Martinsbasar beispielsweise kümmern, ja, weil sie da das Gefühl haben, hey, da trage ich was bei, da wird es anerkannt, ja. Oder sie gehen dann arbeiten und merken, ich verzichte auf total viel. Ich bin vielleicht Akademikerin, ich bin gut ausgebildet, aber sitze jetzt in einem Teilzeitjob und werde abgefertigt mit irgendwelchen Arbeiten, die ich gar nicht mag. Oder sie fangen an, eine Selbstständigkeit und nähen beispielsweise. Ja. Und das tun sie natürlich, um sich selbst zu verwirklichen, aber sicher auch, um einen Großteil zu sagen, hey, ich kann aus der Abhängigkeit raus. Ich leiste eher einen Beitrag, auch finanziellen Partner gegenüber, den Eltern gegenüber. Na, man will sich auch als Frau fühlen, ja, und nicht wie ein abhängiges Mädchen. Das beschreiben mir viele Frauen in meiner Praxis. Und ich meine, ein Tipp, um die Anerkennung zu bekommen, das kann man jetzt jeder Mutter, kann man den Klassiker sagen, ja, bau deinen Selbstwert auf oder schau, dass du was tust, das dich erfüllt oder schau, dass du dir Hobbys suchst oder was auch immer. Aber ich sage, es muss sich gesellschaftlich was ändern. Mhm. Weil diese Floskeln, das sind Floskeln, weißt du? Natürlich weiß jede Frau, jede gesunde, seelisch gesunde Frau, was ihr gut tut. Ja, also du beispielsweise hast gesagt, na, ich kaufe mir einen Strauß Blumen, weil ich meine, ich habe ja auch mein Kind in diese Welt gebracht und das möchte ich auch feiern. Und viele Frauen wissen, was ihnen gut tut. Viele Frauen fühlen sich aber, vor allem Mütter, in so einer Sackgasse, wo sie sagen, naja, wie, entweder ich gebe das Kind ab, dann laufe ich Gefahr, als Rabenmutter dazustehen, was vor allem in den kleinen Dörfern noch immer so ist. Mhm. Oder ich bin zu Hause die ganze Zeit, na dann laufe ich Gefahr, von den anderen nicht ernst genommen zu werden oder immer zu hören, na bist du vom Mann abhängig. Viele Frauen erzählen mir auch, beispielsweise wenn sie eine Ausbildung machen wollen oder ein Seminar, na dann muss ich zuerst meinen Mann fragen.
Ja, das kenne ich auch, bin ich schockierend, tatsächlich 2020.
Du, es ist echt so, wie wenn du den Papa fragen musst, ja, du, darf ich ein bisschen Geld haben? Und das ist wirklich schockierend.
Und nämlich das Frauen, das die dasselbe Ausbildungsniveau haben, entschuldige, dass ich die unterbreche,
ja, aber
die,
ist die so
gut gleich, manchmal sogar besser ausgebildet sind als der Mann und mit der Geburt des Kindes werden die zur finanziellen Bittstellerin, die plötzlich Haushaltsgeld kriegen oder sich rechtfertigen müssen, wenn sie zur Massage gehen oder ich weiß nicht was tun. Ja?
Und natürlich hören diese Frauen dann, na, was beschwerst dich? Und die hören auch, die schweigen, die erzählen das nicht mehr, die ziehen sich in sich zurück und reden nicht mehr drüber, weil sie oft hören, naja, dann gehst halt wieder arbeiten. Aber das ist halt nicht ein, naja, gehst halt wieder arbeiten. Weißt du, das ist, jede Mama weiß, das ist nicht so einfach. da wieder einen Job zu finden, da wieder Fuß zu fassen, dann die Kinder wieder abzugeben, dann ist eins wieder krank, dann bist selber mal erschöpft und müde, dann hast den Haushalt noch, dann hast noch Partnerschaft, Kind. Das ist so ein Riesenpensum und wir sind die erste Generation, die das haben in der Form. Mhm. Also unsere Mütter haben ja diesen Befreiungsschlag gemacht, ja, also jetzt meine Mama war ein Hippie und eine Psychotherapeutin, war eine ganz großartige Mischung, die hat dann aber noch 6 Jobs neben dem Studium und mit 4 Kindern. Und da habe ich das erlebt, was für ein unfassbares Leistung das ist. Und viele Mütter erkämpfen sich's jetzt noch immer. Also schau, ich wurde jetzt mit 18 schon schwanger. Damals hat der Mathe-Professor zu mir gesagt, dass sie eins wissen, eine Mutter macht bei mir kein Abitur. Der hat mich 2-mal durchfallen lassen. Ich musste mir das erkämpfen und wirklich hart arbeiten, dass er mich da, also das war wirklich unmenschlich, was ich da machen musste. Andere Eltern haben gesagt, ihr dürft keinen Kontakt mit ihr haben, als wenn jetzt eine Schwangerschaft irgendeine ansteckende Krankheit ist, ja, vor der sie sich irgendwie beschützen müssen. Und dann habe ich ziemlich schnell 2 Unternehmen aufgebaut und jetzt bin ich Mama von 5 Kindern und immer schon selbstständig. Aber das war nie einfach. Also es war nie so, dass man sagen kann, und so geht's vielen Müttern. Also kaum eine Mama sagt, na, mir fällt das total einfach, mir ist es total easy. Viele haben das Glück natürlich, Eltern zu haben, die ihnen dann die Kinder abnehmen unter Anführungsstrichen, ja, also ein Netzwerk zu haben. Ich beispielsweise habe das jetzt nicht, weil ich in einem anderen Land lebe als meine Eltern. Und durch die Globalisierung, durch die Digitalisierung auch, leben viele Mütter getrennt von ihren Familien. Ja, und dann musst du dir jemanden bezahlen, der auf die Kinder aufpasst. Entweder in der Kita. Und da sagen, und das ist auch ein großes Thema, ganz viele, ich gehe arbeiten, um die Kita zu bezahlen.
Ja, absolut. Wenn man überhaupt einen Platz kriegt, ich weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland ist, aber in Wien geht es ganz gut. Außerhalb von Wien, in den anderen Bundesländern, ist es tatsächlich so, dass man entweder absurde Summen zahlt oder schlichtweg einfach keinen Platz bekommt.
Genau. Ja. Und man muss sich schon anmelden, wenn man in der 3. Schwangerschaftswoche ist, wo man es oft noch nicht einmal weiß. Also ganz, ganz
so ungefähr, ja.
Und das ist frustrierend, weil man möchte natürlich auch, also eine Frau, die ja jetzt dann arbeiten geht und Kinder hat und Haushalt und vielleicht noch alleinerziehend ist, die möchte sich ja auch, und das hat sie auch verdient, sich mal was Gutes tun. Ja, also da will man sich auch mal eine Massage leisten können. So banal das klingt, das können viele nicht. Und deshalb gibt's immer mehr Mütter, auch durch die hohe Scheidungsrate, die bei über 50% bei Erstehen, bei über 70% bei Zweitehen liegt, Wahnsinn, und noch immer 90% aller Mütter alleinerziehend sind nach der Trennung, also nur 10% leben beim Vater. Das war jetzt ein bisschen viel, aber ich finde das so faszinierend mit den Zahlen. Das zeigt einfach, dass es extrem herausfordernd ist, noch immer. Und deshalb appelliere ich an eine gesellschaftliche und auch politische Änderung dieses Themas. Und dazu braucht es Mütter, die auch drüber sprechen, die dieses Thema enttabuisieren und die auch sagen, du, mir ist emotionales Mom-Shaming, also wirklich auch Müttermobbing passiert, aber eben auch wirtschaftliches, finanzielles. Und das wirkt sich, jetzt kommen wir zur Bindungstherapie, total aus auf die Bindung und Beziehung zu sich selbst und zu den Kindern. Weil eine Mama, die total überfordert ist und oder vielleicht schon in eine Depression, in eine Erschöpfung, in Burnout geht, die hat einfach keine Kraft mehr zu erziehen, so banal das klingt. Aber da gibt es Studien drüber, das ist belegt jetzt, was ich sage, dass Mütter da weniger eingreifen. Und das führt natürlich in Folge dann auch zu Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern. Und das führt dann wieder vermehrt zu Mom-Shaming. Weil wie oft heißt, na schau, wie sich dein Kind benimmt, jetzt hat es auch noch schlechte Noten, na du machst aber einen schlechten Job als Mutter. Jetzt musst du dir vorstellen, diesen Teufelskreislauf, da ist die Mama eh schon für sich total am Ende vielleicht, ja, echt überfordert, hat keine Hilfe. Und dann erfährt sie noch dieses Mom-Shaming und als Mama liebt man das Kind über alles und möchte nur das Beste. Und wenn das dann auch noch auf einen einprasselt, na dann kannst du dir vorstellen, kippt das innere System schneller als ein Dominowand. Ja, das ist wirklich, das macht mich so betroffen. Also ich habe im Buch auch viele Berichte von Müttern, da schlagst du die Hände über den Kopf zusammen und sagst, um Gottes Willen, ja, also dass das noch passiert, das kann man gar nicht glauben. Also ein Bericht von einer Mama, wenn ich kurz erzählen darf, die hat die Diagnose Brustkrebs, arbeitet Vollzeit, ihr Mann ist bei den Kindern zu Hause, sie ist Top-Managerin, macht einen tollen Job, geht dann zum Elternabend, die anderen Eltern erfahren, sie hat Brustkrebs und dann hört sie, na wärst mal zu Hause geblieben, bei deinen Kindern hättest du jetzt kein Krebsgeschichte selber recht. Wahnsinn, oder?
Wahnsinn, ja, solche Grenzüberschreitungen.
Zu einem Mann sagen, zu einem Vater, weißt du? Also ich meine, das ist so absurd und über das muss gesprochen werden.
Aber jetzt, also bei uns in Wien ist ja gerade Wahlkampf, ja, da gibt es jetzt im Oktober Wahlen und ich habe die Wahlplakate aller Parteien eigentlich sehr genau studiert und da kommt das Thema Mütter wirklich nur sehr, sehr, sehr klein und am Rande vor. Warum, glaubst du, interessiert sich die Politik immer noch nicht für die Mütter als Zielgruppe?
Ich glaube, sie haben noch nicht die schwerwiegenden Folgen erkannt. Weil, also auch die weitreichenden Folgen, und da gibt es jetzt wirklich Gott sei Dank auch schon ein paar Studien darüber, welche Auswirkungen das auf die Kinder hat. Und die Kinder sind die nächste Generation. Ja, das sind die nächsten Ingenieure, die nächsten Automobilhersteller, die nächsten Politiker, die nächsten Steuerzahler. Und wenn wir das jetzt runterdividieren, dann muss das bei der Mutter anfangen, bei den Eltern, beim Familiensystem, um jetzt die nächste Generation auch zu stabilisieren. Ich meine, das ist ein breites Thema, da kann man jetzt viel drüber philosophieren, warum das nicht gewollt ist oder warum es nicht bewusst ist. Ich kenne auch bisher noch kaum einen Politiker, der oder auch eine weibliche Politikerin, die das aktiv mit einbringt. Ich meine, wir können ja, früher war es so, dass wir gewartet haben drauf, bis sich politisch etwas ändert. Jetzt haben wir Social Media. Das ist eine Kraft und eine Macht, die hat einen unfassbaren Einfluss. Kann ich auch als Tipp geben, die Doku, das Dilemma mit den sozialen Medien. Das sollte sich wirklich jeder anschauen, der das nutzt. Weil der Unterschied ist jetzt, wir können durch Influencer da sein, durch Gruppenbildungen, können wir darauf aufmerksam machen. Also wenn wir jetzt, also mein Wunsch wäre, wenn das Buch jetzt rauskommt, dass das so viel wie möglich gelesen und angesprochen, dass Diskussionen anregt, dass sich viele Frauen, Männer, Erzieher, alle möglichen melden und ihre Meinung da, dass einfach ein Dialog entsteht. Ja, ob jetzt für oder gegen das Buch, ist mir eigentlich völlig gleichgültig. Ich möchte einfach nur einen Dialog anzetteln, der in der Tiefe mal das Thema auch zum Thema macht. Weil ein Politiker greift ja auch nur dann auf, wenn es riesengroße Leuchtschrift vor ihm steht. Ja, also wenn beispielsweise eine Gruppe von 30.000 Müttern eine Petition startet und sagt so, und wir wollen jetzt auch zum Thema gemacht werden. Wir wollen auf diesen Wahlplakaten stehen. Und das würde ich mir wünschen, dass man nicht mehr warten, dass irgendjemand was für uns richtet oder macht, sondern dass wir uns deswegen auch miteinander statt gegeneinander solidarisieren. Also dieses Miteinander ist der Untertitel des Buches, dass wir gemeinschaftlich einfach mal auch aussprechen, wo fühlen wir uns beschnitten, wo fühlen wir uns nicht gesehen, das zum Thema machen und das auch in einem großen Ausmaß zum Thema machen. Weil ich glaube, von alleine wird sich da nichts ändern. Da werden wir eher immer abgestempelt, mein Gott, jetzt schon wieder die Mütter. Und viele Mütter sagen auch, ich habe das noch nie erlebt. Und auch dem bin ich nachgegangen, die trauen sich oft nicht zu sagen, ja, mir ist es passiert. Warum? Weil sie dann ja irgendjemanden auch anklagen müssten. Sie müssten ja sagen, ja, meine Schwiegermutter, meine eigene Mutter betreibt Momshaming oder mein Partner und oder mein Chef. Und das ist immer mit Angst verbunden. Ja, also was passiert, wenn ich sage, mein Partner betreibt Momshaming oder mein Chef?
Muss ich eine Entscheidung treffen.
Und deshalb wird geschwiegen.
Ja. Entschuldige. Und ich persönlich bin aufgefordert, eine Entscheidung zu treffen, wie gehe ich damit um. Also erfordert dann von mir als Frau auch eine Form von Konsequenz zu sagen, okay, bleibe ich dort, wie gehe ich damit um, konfrontiere ich den oder den. Also das ist, hat dann eine Reaktionskette als Folge sozusagen.
Super, dass du das ansprichst, weil genauso ich muss ja dann in die Verantwortung gehen und sagen, was mache ich jetzt damit? Und der Schritt in die Konfrontation zu gehen, scheuen wir noch immer. Jetzt als Therapeutin habe ich auch das analysiert, woher kommt es eigentlich? Und das ist großteils noch Erziehung. Ne? Also Frauen sind ja eher noch als Mädchen dazu erzogen worden, auch in unserem Alter noch, du jetzt sei mal lieb und zurückhaltend und eher braver und jetzt sei mal nicht so aufmüpfig und red nicht immer dazwischen. Und das sitzt schon noch in dieser Generation fest. Also eher, ich schweige mich darüber hinweg. Naja, ist ja nicht so schlimm, mal lapidarisiert. Jetzt reg dich halt nicht so auf, es wird schon besser. Schau den anderen, geht es viel schlechter als dir. Na, also alles, was da so in unseren Köpfen und dann dieses Rausgehen, dieses Sichtbarwerden, dieses Sich-Zeigen, das braucht ja auch Mut. Und da muss ja vorher schon, der muss sich oft hart erarbeitet werden. Auch das Selbstvertrauen, ne, zu sagen so. Also ich habe lang dafür gebraucht, sage ich da ganz ehrlich, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Und es hat unfassbar viel mit mir auch emotional gemacht. Gerade mich auch so zu öffnen und zu sagen, du, mir geht's auch so. Ja, mir ist das auch passiert und vielen anderen. Und auch an Themen, wo man natürlich auch einen Shitstorm erwarten kann, ja, oder könnte. Und ich glaube, es braucht so Frauen, so Vorreiterinnen, die das einfach mal anstoßen und den Weg vorbereiten, damit alle anderen auch mal dazukommen zu sagen, hey, mir ist das auch passiert und ich will das nicht mehr. Also ich möchte es einfach nicht mehr. Ich meine, kennst du das? Das ist so unangenehm. Das ist ein ganz ein kleines Beispiel, ja. Da gehst du in ein Restaurant und dann sitzen am Nebentisch Menschen und die fangen schon zum Augenrollen an, nur weil du da jetzt mit den Kindern reinkommst. Jetzt, wenn ich mit meinen 5 Kindern reinkomme, kannst du dir vorstellen. Und du merkst einfach auch, Kinder stören. Das ist ja so die nächste gesellschaftliche Thematik. Also ich habe gesagt, wenn ich in der Türkei oder in Griechenland bin und ich sage, ich habe 5 Kinder, mein Gott, da bin ich ja die gefeierte Göttin. Das klingt jetzt doof, ja, aber hier
ja, es ist so,
in
ja.
diesem Land, wenn ich oder hier im deutschsprachigen Raum, wenn man sagt, man hat viel Kind, du, ich hab, musste mir schon anhören, na, nichts gelernt, na, Ekler lässt sie von den Männern aushalten, na, bist du zu blöd, um arbeiten zu gehen und ich bin wirklich erfolgreich in dem, was ich mache. Ja, ich war nie finanziell abhängig. Ich habe mir das immer alles selber verdient. Das würde man ja einem Mann nicht an den Kopf werfen, behaupte ich, der beispielsweise im Patchwork lebt. Von, so wie ich, habe jetzt 3 Väter zu 5 Kindern und sagen wir, wir drehen das jetzt um. Der Mann hatte drei Frauen, hat 5 Kinder, verdient gut, den Kindern geht super, der kümmert sich, der geht arbeiten, der wird als Held gefeiert werden. Ich provoziere jetzt ein bisschen, aber das ist meine Erfahrung. Als Frau bist schnell die abgestempelt, mein Gott, hast nichts gelernt, die Schlampe kriegt nichts hin. Was soll nur aus den Kindern werden? Und das muss aus den Köpfen raus. Also das, denke ich, darf gar nicht mehr existieren im 21. Jahrhundert, diese Vorurteile.
Aber weil du vorher Social Media angesprochen hast und gesagt hast, das birgt eigentlich eine unglaubliche Kraft und ein Potenzial, um Aufmerksamkeit zu kriegen, um für Themen zu sensibilisieren. Die Schattenseite davon ist natürlich, und das erlebe ich schon auch, wenn ich mir Kommentare durchlese bei Frauen auf Instagram und Co., dass genau dort ganz, ganz viel Momshaming nochmal passiert und die Frauen dort untereinander sich wirklich niedermetzeln. Warum?
Ich habe alleinig ein Riesenkapitel darüber geschrieben. Es ist furchtbar. Und deswegen haben wir auch den Untertitel gewählt, Miteinander statt Gegeneinander, weil, und das ist ja das kuriose, Momshaming unter Müttern stattfindet, unter Frauen. Ich glaube, es ist zum Großteil eine Unsicherheit. Dass, ich meine, wenn du jetzt Menschen zusammenpackst in einen Raum, die unsicher sind, dann sucht man schnell einen Punkt beim anderen, jetzt psychologisch betrachtet, wo ich mich doch ein bisschen besser fühlen kann. Jetzt leben wir schon noch in einer narzisstischen Gesellschaft, wo man eher schaut, sich selbst gut, dass man selber gut dasteht und der andere eher weniger. Das sieht man auch auf Social Media. Das ist der eine Punkt. Also das Gehirn sucht ziemlich schnell nach Beweisen, na, ich bin eh nicht so schlecht. Also es vergleicht sich auch immer, weißt du?
Ständig, ja.
Das geht unbewusst. Das ist uns gar nicht, das können wir gar nicht so steuern. Ja, also da brauchen wir schon viel Disziplin, viel Übung, dass wir das steuern können. Weil die Gedanken sind von sich aus ein Narr. Ja, die machen, was sie wollen. Das heißt, dieser Vergleich findet sehr, sehr schnell statt. Und wenn der stattfindet, schaut man natürlich, dass man selber besser wegkommt als der andere. In der Regel. Und dann, wenn man das noch ausspricht, dann sind wir schnell beim Momshaming. Der zweite Punkt ist, dass durch Social Media kommentierst du anonym. Vieles von dem, was dort gesagt wird, würdest du ja nie sagen, wenn jemand vor dir steht. Und wenn da einfach ein Computer ist und du hast zwischendurch dein Handy, dann postest, kommentierst und weg bist, hast vielleicht noch ein Fake-Profil, blockierst den anderen. Man kann ja Menschen aus dem Leben blockieren. Ja, das geht ja in real nicht mal so eben. Und dadurch einen Knopfdruck. Und wir sind die erste Generation, die das Analoge noch ganz kennt. Unsere Kinder, ja, deine Kinder mit 8 und 5, die kennen die analoge Welt nicht. Also wir haben hier auch einen Bildungsauftrag, zu sagen, hey Moment, jetzt setz dich mal hin, jetzt redet mal miteinander, jetzt schaut euch mal an, jetzt interessiert dich doch mal, wer sitzt denn da hinterm Computer? Hat die vielleicht gerade ihr Baby in der 11. Woche verloren? Ist ihr Mann fremdgegangen? Hat sie ihren Job verloren? War die Schwiegermutter gerade da und hat sich über was beschwert? Was bewegt diese Frau? Und in der Regel, ich meine, es gibt tolle Gruppen in Wien, die Wiener Wunderweiber. Das ist eine der wenigen Gruppen, wo es wirklich richtig gut solidarisch zugeht, muss ich sagen.
Meistens.
Aber bitte?
Meistens zumindest.
Ja, also ich meine im Vergleich, wenn ich mir hier oft Gruppen anschaue in Deutschland, nur eine Impfgruppe, na, ein Wahnsinn, ja, oder natürliche Geburtsgruppe, da werden die Frauen, wie du gesagt hast, ich habe es im Buch beschrieben, als früher sind wir wie Hexen an den Haaren über den Dorfplatz gezogen worden, jetzt werden wir einmal durch einen Social Media Post gezogen, ja. Also da ist es auch wichtig, dass wir wieder realisieren, da ist ein Mensch dahinter. Also ein mit Gefühlen, mit einer Biografie. Und da geht es darum, wieder die Empathie aufrechtzuerhalten, sich füreinander zu interessieren, auch mal zu sagen können, ah, okay, so siehst du das, das ist ja spannend, diesen Perspektivwechsel auch einnehmen können. Mhm. Ich meine, jetzt gerade erleben wir das ja extrem bei Corona, ne? Da sieht man ja durch Social Media, wie unterschiedliche Meinungen es gibt und wie radikalisiert sowas auch schnell werden kann.
Absolut. Und mein Credo in meiner Arbeit mit den Müttern ist ja immer, es gibt kein richtig und kein falsch, es gibt immer nur das, was für dich selber persönlich passt. Ja? Und ich wünsche mir, dass wir das wirklich alle wieder mehr verinnerlichen, ja, dass wir nicht so sehr in Kategorien denken, eben in Stillen ist gut, Flascherl ist böse, natürliche Geburt ist gut, Kaiserschnitt ist böse, ja, weil das Leben so eng wird. Von jedem von uns, ja.
Gut, das hast echt, es ist super, dass du das sagst, weil im Buch geht es hauptsächlich auch um die mütterliche Kompetenz. Weil damit ich spüren kann, was ist falsch, was ist richtig, was passt für mich, muss ich ja auch eine Verbindung zu mir fühlen. Und genau. Da fängt es ja schon ganz oft an, dass die Frauen sagen, du, ich weiß gar nicht, was mir gut tut. meine Bedürfnisse sind mir immer abgesprochen worden. Es hat auch viel mit Erziehung zu tun. Meine Gefühle, haben die überhaupt eine Relevanz? Also da ist so viel Verunsicherung da. Und man sucht dann die Antwort und die Orientierung im Außen. Und früher konnte man die Mama fragen oder die Nachbarin. Ja, der Kreis war sehr eng. Jetzt ist die ganze Welt, kannst du fragen. Und du wirst unendlich viele Antworten bekommen. Ja. Von diesen 22 Milliarden Menschen. Ja, na, es ist wirklich Wahnsinn, genau. Und da ist man ja dann noch verwirrter und sagt, um Gottes Willen, also gerade unsichere Frauen sagen, jetzt weiß ich ja gar nicht mehr. Ja. Und die sind wirklich verunsichert. Und das oft läuft man dann Gefahr, sich eine Autorität zu suchen und zu sagen, na, sag mir, was ich tun soll. Jetzt ist der Kinderarzt, der Erzieher, der Lehrer. Sag du mir, was das Beste ist für mich und mein Kind. Und das ist traurig, ja. Das macht mich sehr betroffen, weil das zeigt einfach, wie groß der Bedarf auch ist und die Not ist, wieder herauszufinden, was tut mir gut, was brauche ich. Und ich habe auch das im Buch aufgeschlüsselt. Da geht man dann zurück. Ich meine, es geht wirklich in die Erziehungsmethoden die letzten Generationen zurück. Das hat ja eine Geschichte, warum wir uns so fühlen, wie wir uns jetzt fühlen. Und die muss aufgearbeitet werden. Die muss sich angeschaut werden. Ansonsten sind wir entweder Opfer all dessen oder wir laufen Gefahr zu sagen, na, du rette mich, du mach's besser und darauf zu warten, bis sich in der Politik oder was auch, oder der Mann sich ändert, ja, oder die Kinder endlich aus dem Haus sind und dann kann ich mein Leben anfangen. Also ich glaube, es braucht, und das haben viele Frauen, diese Eigenverantwortung zu sagen, okay, ich habe jetzt den Mut, ich packe das an, ich schaue mir meine Geschichte an, ich lerne mich zu verstehen. Das ist mir im Buch auch wichtig gewesen, wenn ich mich verstehe, psychologisch auch, und verstehe, was da passiert, dann kann ich auch was ändern. Aber wenn ich gar nicht verstehe, was passiert, wie will ich denn da eingreifen, ja, oder richtig entscheiden?
Was aber voraussetzt, dass wir uns wirklich auch diesen Raum und die Zeit nehmen, uns miteinander, mit uns selbst auseinanderzusetzen. Und da ist halt wieder, da beißt sich die Katze wieder so ein bisschen in den Schwanz, weil uns Müttern da oft, ganz oft die Energie und die Ressourcen fehlen. Ja. Also da wirklich auch das als Priorität im Muttersein einzuräumen, das wünsche ich mir so für die Frauen.
Ich meine, ich weiß ja auch, wie es im Alltag ist und ich bin auch sehr exzessive Baby- und Kleinkind-Mami, ja, sage ich jetzt mal. Da gehe ich sehr drin auf. Und dann war ich ja schon früh Mama und früh konfrontiert mit, oh Gott, wann habe ich Zeit? Und mittlerweile heißt unsere Toilette, es plaudert dich jetzt aus dem Nähkästchen, PO, Private Office, weil das ist einer der wenigsten Orte im Haus, wo du mal deine Ruhe hast. Also wenn man das jetzt einmal so sagen kann, ne? Da gehst du aufs Klo oder sperrst zu, da hast du jetzt einmal ein bisschen Zeit für dich. Es ist einfach oft nicht möglich, diese Floskelsätze mit, naja, dann gehst halt einmal einen halben Tag in die Sauna. Na super, wann soll man einen halben Tag organisieren? Ja? Also was ich auch gemacht habe neben diesem PO, ist abends zum Beispiel, wenn ich mich ins Bett gelegt habe und die Kleinen mal geschlafen haben, oder auch wenn ich noch still und mein Baby da meine Kleine im Arm habe, dann gebe ich mir Kopfhörer rein und mache meine Meditationen und mache meine Achtsamkeitsübungen oder reflektiere den Tag für mich einfach nochmal, mache was für mich. Und dazu muss ich nicht immer, also ich habe gelernt, aus den kleinen Momenten des Alltags ganz viel rauszuholen. Dieses kleine, jetzt bleibe ich mal stehen und rieche an einer Rose. Das klingt so banal, aber mir persönlich gibt das ganz viel. Und ich glaube, wenn eine Mama, die sehr eingespannt ist, nicht nach diesen großen Dingen sucht, die sie sich da jetzt freischaufeln kann, sondern nach den ganz kleinen alltäglichen Momenten, die man sich zum Krafttanken einfach rausnehmen kann. Also meine Kinder wissen beispielsweise jetzt, na, wenn sich die Mama eine Wohnzeitschrift nimmt und einen Kakao dazu macht, dann setzen wir uns einfach entspannt neben sie. Also je älter sie sind, umso besser geht das. Ne? Je kleiner sie sind, muss dann auf den Abend ausweichen. Ja? Oder zwischendurch, wenn sie schlafen, die Zeiten nutzen und nicht noch putzen und kochen und irgendwas machen, was dich nicht erfüllt, sondern auch wieder ins Dienen geht. Ne? Ja. Also mehr mir selbst dann in diesen freien Slots als dem anderen dienen. Und mir haben 10 Minuten schon immer echt extrem gut getan. Und ich habe jetzt auch eine Plattform gebaut. Das ganze Jahr über haben mein Team und ich dran gebaut, die Stop-Mom-Shaming-Plattform für kostenlose Tipps, Meditationen, kleine Workbooks und Artikel, Videos für Mamas, die man einfach so mal zwischendurch sich anhören kann.
Katharina, eine letzte Frage noch, weil, also ich nehme mal an, bei dir ist es ähnlich, bei mir ist ja sowohl mein Podcast Draw and Real als auch Master Mamas Programm sehr durch eigene Erfahrungen und eigene Bedürfnisse entstanden. Gibt es für dich auch so ein Mom-Shaming-Erlebnis, wo du selbst so betroffen warst davon, dass du gesagt hast, okay, und jetzt muss ich einfach was tun?
Weißt du, wie unser Podcast entstanden ist? Also Mindshift, an dem Tag, da war ich in der 16. Schwangerschaftswoche und da habe plötzlich einen Anruf bekommen von der Arztgehilfin. Und die sagt, Frau Pommer, kommen Sie sofort in unsere Ordination. Ihr Kind hat eine schwere Behinderung. So mitten drunter, ja. Und ich habe zu ihr gesagt, was soll das jetzt? Ja, also sie rufen mich da an, es steht ihnen gar nicht zu, mir das am Telefon zu sagen. Und wie soll ich da jetzt darauf reagieren? In jedem Fall sind wir natürlich zur Ordination. Und dann hat er gesagt, ja, also das könnte sein, aber wir machen jetzt noch ein paar Tests. Und an dem Abend, als er uns sozusagen gesagt hat, naja, im besten Fall Trisomie 21, Down-Syndrom, im schlechtesten Fall 13 und 18, haben Norman und ich uns zusammengesetzt und darüber gesprochen, wie wir reagieren, was das mit uns macht, wie wir damit umgehen. Und daraus ist, das war die erste Podcast-Folge. Und wir haben ich wollte dokumentieren für unsere Tochter, ja, also dass sie einfach weiß, hey, wir haben uns immer für sie entschieden, egal wie, in welcher Form sie jetzt zur Welt gekommen ist, ja. Und dann haben wir so viele Reaktionen drauf bekommen. Also einerseits sehr, sehr liebevolle, aber andererseits, und das war der ausschlaggebende Punkt, dass ich da weitergemacht habe und dann auch das Buch geschrieben habe. Ich habe Nachrichten von Frauen bekommen, Ruth, die mir draufgesprochen haben, die sich mich angerufen haben, die geweint haben, die gesagt haben, weißt du was, ich habe abgetrieben, weil ich von außen so viel Druck bekommen habe. Nicht, weil, also auch bei dieser Diagnose, 9 von 10 beispielsweise treiben ab. Und es ist ja völlig freigestellt, was man, jede Frau, jeder Mann mit dieser Diagnose macht, ja. Aber was nicht sein darf und nicht geht, ist, dass eine Frau sich dazu entschließt, weil sie Druck von außen hat, weil sie Angst hat, ihre Entscheidung zu treffen, weil sie so unter Druck gesetzt wird und das Korsett so eng ist. Das war so massives Mom-Shaming aus meiner Perspektive, dass ich gesagt habe, das muss sich ändern. Also das war für mich so der letzte Tropfen auf dem heißen Stein. Und wie gesagt, nochmal als Disclaimer, mir geht es nicht um die Frage Abtreibung, okay oder nicht. Mir geht es nur darum, wenn eine Frau weiß, sie hat Unterstützung und sie darf sich frei entscheiden, ist das ein völlig anderes Thema, als wenn sie weiß, sie wird unter Druck gesetzt. Also ich meine, wir haben auch Kommentare bekommen von, wie könnt ihr nur ein schwerbehindertes Kind in die Welt setzen? Wie verantwortungslos. Das darf nicht passieren. Also weißt du, dass sowas dürfen, da muss es eine Schutzblase um Mütter geben, um Eltern geben, die wirklich ganz klar die gesellschaftliche Haltung, hey, wenn ich nichts Unterstützendes sagen kann oder wenn ich nicht um meine Meinung gefragt werde und Experte bin, dann bin ich ruhig. Also die Haltung ist, die habe ich ganz klar, weil es zu viel anrichten kann. Und da braucht es wieder mehr Achtung, Achtsamkeit, Feinfühligkeit für das, was das am anderen Ende bewirkt. Also ich meine, ich, ich kann da ganz viele Episoden, ich habe es in meinem Buch beschrieben, unglaublich viele Episoden, ja, zu Stop Mom Shaming aus meinem Leben und dann auch noch am Leben von anderen. Und deshalb danke ich dir, dass wir heute in deinem Podcast ausführlich drüber gesprochen haben, liebe Ruth.
Ja, danke fürs Teilen auch dieser sehr berührenden Geschichte. Das Buch werden wir natürlich verlinken, damit man das auch ganz sicher findet. Und damit es viele Frauen lesen. Und ich wünsche mir auch immer eigentlich, dass es die Männer auch lesen. Ja? Ja. Weil die gehören mit ins Boot, weil, ja, also je mehr, umso besser.
Meine Tochter hat es ja gelesen, ne? Und die ist ja meine größte Kritikerin, die knallt. Ich meine, weißt du, die ist jetzt 20 und ist total ehrlich. Das liebe ich auch an ihr. Und sie hat gesagt, Mama, das müssen unbedingt, nie dürfen nicht nur Frauen, das müssen die Männer auch lesen. Und die Großeltern und, ach ja, übrigens, ich habe einen Brief bekommen von einem dreiseitig handgeschriebenen Brief von einer Großmutter, die gesagt hat, Frau Pommer, es ist doch kein Mom-Shaming, wenn meine Schwiegertochter offensichtlich in der Erziehung versagt und ich ihr das sage und sie auch nicht mehr einlade.
Kann man diskutieren.
Also sie hat so nach einer Legitimation gefragt und das fand ich auch so spannend, ne? Dass ganz die Perspektive der anderen, die denken, das ist doch kein Mom-Shaming. Das ist ja, ich meine, entschuldige,
sehr
das
normal.
Ist offensichtlich, dass du das nicht im Griff hast.
Ja. Wahnsinn.
Ja.
Ja, Katharina, vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit dem Buch, aber einfach viel Reichweite, dass du wirklich vielen Mamas Bewusstsein bringst und Veränderung beginnen darf. Ja, die beginnt immer im Kleinen und wächst und ich wünsche dir und uns allen wünsche ich es eigentlich, dass sie sehr groß wird und sehr, sehr, sehr viel wächst. Danke dir.
Ich danke dir.